Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie
und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Das hast du so schön gesagt.
Das singe ich jetzt von nun an immer.
Perfekte Tonlage.
Ich dachte mal, ein bisschen Abwechslung reinbringen, das tut dem Ganzen ganz gut.
Ja.
Kann nicht schaden, ne?
Ja, ja. Ich bin so unvorbereitet, es sind so viele Dinge passiert in den letzten 2 Wochen.
Ja.
Ich kann dir irgendwie nicht so viel erzählen, aber hast du heute mitbekommen den Warnsignalton?
Nein, habe ich nicht. Wurde der geläutet oder gespielt?
Ja,
also ist es wirklich passiert? Ich habe nichts mitbekommen oder gehört.
Doch, also bei uns direkt unterm Fenster vom Büro stand halt dieses Feuerwehrauto. Und es war schon sehr laut, aber ich habe nicht so ganz nachvollziehen können, was mir das jetzt bringt, so, weil wenn halt was passiert, dann fahren die ja eigentlich sowieso mit den Autos durch die Straße und sagen, bitte nicht das Wasser trinken, das Wasser ist verunreinigt, oder bitte schließen Sie alle oder halten Sie alle Fenster geschlossen, irgendwo brennt's.
Okay, so. Ich würde also wahrscheinlich erstmal das Fenster aufmachen, um zu hören, was da passiert. Okay, hast du sowas schon mal mitbekommen?
Nee.
Ja, ich auch nicht. Hä, aber ich dachte, das wäre irgendwie, also es ist halt so ein Warnsignal von der Feuerwehr dann, also die machen dann ihre Sirenen an oder was?
Vom Katastrophenschutz, ja. Okay. Und wenn dann halt was passiert, fahren sie halt damit, schätze ich mal, durch die Straßen. Uff, ich muss mich erstmal anders hinsetzen.
Ja, ich will hier auch ganz kurz Ambientelicht anmachen.
Ambientelicht? Irgendwie hat sich nie... romantisch.
Oh, das war ein Nachtlicht.
Ja, ich sitze auch hier nur beleuchtet mit Lichterketten.
Okay, ja, bei dir ist richtig romantisch.
Back to topic. Yes. Ich glaube, die fahren dann halt mit diesem Ton durch die Straße und sagen halt, was man tun soll und was gerade passiert ist und sowas. Also, ja, aber jetzt weiß... Also es wird jetzt ja, glaube ich, einmal im Jahr jetzt ab jetzt immer geübt.
Okay.
Es hat sich ein bisschen angefühlt wie die Purge.
Ja. Ja, und eigentlich gibt es ja auch diese Warn-Apps, also diese Nina und nochmal ein anderes, das ich jetzt leider nicht mehr weiß. Und über die kommt ja dann auch irgendwie so eine Testnachricht, aber anscheinend wurde die heute nicht verschickt, kann es sein. Da,
weißt du, die hatten einen Job heute.
Ja.
Sie sollten einfach nur diese Nachricht losschicken und es hat nicht geklappt.
So. You had one job.
Ja, genau. Und auch dieser Alarmton sollte um 11 gehen und irgendwie, die haben ja die Bahnhofsuhr jetzt abmontiert, weil die irgendwie wochenlang nicht funktioniert hat und statt sie zu reparieren, haben sie sie einfach abmontiert. Wahrscheinlich
Nein.
haben sie irgendwie nicht gesehen, wie viel Uhr es ist oder so. Auf jeden Fall haben sie die 11 Uhr Minute verpasst und haben irgendwann 10:55 erst angefangen.
Und das in Deutschland?
Und das in Deutschland.
Eiskalt.
Ja.
Ja, schade. Aber wird die Uhr wieder anmontiert?
Das weiß ich nicht.
Ja, wäre halt schon irgendwie...
Ja, da orientiere ich mich daran, ob ich Feierabend habe oder nicht.
Okay.
Ja, weil ich sehe direkt von meinem Büro auf diese Uhr.
Und wo solltest du sonst hinschauen, wenn es diese Uhr nicht mehr gibt? Du hast sonst keine andere Möglichkeit.
Ich gucke da immer automatisch hin und es ist da nichts, weil ich denke mir so, nein.
Du schaust dann nur so zu dem leeren Bahnhof rüber, so. Okay. Ja. Vielleicht kannst du dich ja daran orientieren, ob da irgendwie mehr los ist, also mehrere Menschen unterwegs sind oder nicht. Und dann siehst du ja, ob Feierabend ist oder nicht. Weißt du?
Nee, das funktioniert so nicht.
Na, okay. Du willst ja auch gleichzeitig Schluss haben wie sie und nicht erst danach.
Richtig. Also, und ich arbeite nicht bei der Deutschen Bahn, das möchte ich jetzt hier mal kurz feststellen.
Ja. So wie wir schon über die Deutsche Bahn abgekackt haben, wäre es auch irgendwie ein bisschen mies, wenn du jetzt doch dort arbeiten würdest.
Wohnen. Ah, ich wohne in der S-Bahn.
Hallo, ich wohne in der Deutschen Bahn. Ja, Valerie ist nämlich Lokomotivführerin, weil sie nur mal kurz zu sagen. Nicht Zugführerin, Lokomotiv.
Lokomotiv. Niederländischer Rap kann ich nur empfehlen. Loco, Lokomotiv. Loco, Loco. Oh Gott, das schneiden wir raus.
Wirklich? Ich glaube, das bleibt drin, genauso wie deine Gesangkünste das eine Mal da. Weißt du, diese Mund-Stimmübungen.
Ja, okay, ja, reden wir nicht drüber.
Folge 13 für alle.
Mhm. Und was noch passiert ist, in Solingen die Mutter, die ihre, oh, verdammt, ich bin so schlecht vorbereitet, 4 Kinder umgebracht hat und das 5. mit zum Bahnhof genommen. Du guckst, als ob du es nicht mitbekommen hast.
Ja.
Sophie.
Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Nein, aber wo wohnst du? Wo lebst du gerade? Hinterm Mond?
Anscheinend.
Oder was? Hast du nicht die Tagesschau abonniert oder ZDF heute oder guckst du kein, liest du keine Zeitung, guckst
ich
du keine
Fokus. Tagesschau? Ich habe Fokus. Ich habe alle Eilmeldungen von Fokus eigentlich, aber der schickt mir nichts mehr.
Abonnier mal die Tagesschau auf Instagram.
Eigentlich höre ich auch immer Handelsblatt, Morning Briefing mit Hans-Jürgen Jakobs, aber da wird sowas halt nicht gebracht.
Ja, also.
Ja, egal jetzt. Ja, was, 4 Kinder? 5?
Genau, 4 Kinder. Die Mutter war 26, hat ihre 4 Kinder zu Hause.
26, umgebracht. Sorry, ganz kurz.
Ja.
26 und 4 Kinder. Wann hat sie angefangen?
5. Das Kinder. Älteste war 11.
Oh. Ja, okay, ist ja jedem seine Entscheidung, wenn er das machen. Erzähl weiter.
Oh, ich bin so schlecht vorbereitet. Es tut mir so leid. Ich will jetzt hier keinen falschen Informationen rausgeben, aber. Man wusste erst nicht, was die Todesursache war von den Kindern. Irgendwie war es wahrscheinlich Ersticken. Und dann hat sie halt ihren ältesten Sohn, den 11-Jährigen, mitgenommen zum, fuck was, Düsseldorf? Ich glaube zum Düsseldorfer Bahnhof. Oh, fuck. Oh Gott, ich bin so, das tut mir so leid.
Das ist auch nicht schlimm.
Ja, Düsseldorf.
Von Solingen, hattest du gesagt, sorry, ja.
Solingen, genau. Ist sie nach Düsseldorf zum Bahnhof und hat sich da vor einen Zug geworfen, hat aber überlebt und ja, der Sohn, der 11-Jährige, kam dann halt, also die Mutter kam ins Krankenhaus, der Sohn kam in die Obhut von, ich schätze mal, der Polizei.
Warte, oder so. Der älteste Sohn hat also überlebt, den hat sie nicht umgebracht, sondern mitgenommen an den Bahnhof. Richtig. Dort war er bei ihr, als sie sich vor den Zug geschmissen hat und er stand da einfach.
Richtig, ja. Heftig. Und es gab dann halt auch noch einen Skandal mit der Bild-Zeitung, weil der Junge hat dann halt mit einem Freund telefoniert, glaube ich, oder geschrieben. Halt wie er komplett verstört, weil ich meine, seine komplette Familie ist gerade abgemurkst worden von seiner eigenen Mutter.
Hm.
Entschuldigung, man sagt nicht abgemurkst. Aber ja, und die Bild-Zeitung hat es halt veröffentlicht.
Hm. Und diesen Chat.
Ja, ist halt natürlich, also funktioniert nicht. Ist ein absolutes No-Go.
Ja.
Dieser Junge hat gerade so viel zu verarbeiten.
Ja.
Und die Bild-Zeitung hat nichts Besseres zu tun, als es zu veröffentlichen. Also,
wie kam sie da dran? Kam das dann von dem Freund irgendwie, dass der es gescreenshottet hat und dann.
Weiß ich nicht.
Okay. Alter. Ja, das finde ich mal, das finde ich halt echt das Asoziale manchmal von den Medien, wie sie halt so an ihre Infos kommen oder halt die Leute auch so echt teilweise belästigen, weißt du, so dem passiert gerade echt was Schlimmes, dadurch verändert sich denen ihr ganzes Leben und klar, man will immer die neuesten Infos und Nachrichten haben, aber da geht halt irgendwie auch dieses Humanitäre so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl.
Ja.
Okay, aber dem Sohn geht's jetzt, also der ist jetzt irgendwie versorgt, so, ja, hast du ja gemeint, dass er irgendwie zu Verwandten gegangen ist oder so? Oder Freunden?
Ich weiß es nicht.
Okay, wann ist es passiert? Wieso habe ich das einfach wieder nicht mitbekommen? Ich habe das Gefühl, jede Folge gibt es mindestens einen, so einen kleinen Fall, von dem du mir erzählst, der irgendwie echt in den Nachrichten ist und ich einfach nichts davon mitbekommen habe.
Wann war das? Vor einer Woche oder so? Na, doch, vielleicht Anfang der Woche, ja.
Weiß man, warum die Mutter das gemacht hat, oder?
Ich schätze, sie war halt verzweifelt. Also ich glaube, sie hatte, Gott, das ist jetzt auch so Halbwissen gefährlich, ich möchte nicht mehr drüber
ja,
reden. Ich möchte
okay.
Jetzt hier nicht irgendwelche falschen Dinge in die Welt setzen. Wobei, wie gesagt, wir sind ja hier
keine Nachrichtenquelle.
Ja, genau.
Sondern also, ein Entertainment-Podcast.
Genau, also wenn es euch wirklich, ihr habt es hundertprozentig mitbekommen, abonniert die Tagesschau, guckt im Internet, nicht die Bildzeitung lesen, aber guckt im Internet, da steht alles. Und differenziert zwischen richtig, falsch und unnötig und so, naja.
Sind sonst noch irgendwelche krassen Fälle passiert oder irgendwas, von dem ich...
Nee, ich glaube nicht.
Nö, okay.
Also naja, es sind schon sehr viele schlimme Dinge passiert sonst noch, aber... Wir sind ja, wie gesagt, kein Nachrichtenpodcast und wir wollen zu unseren vollen Fällen kommen.
vollen Fällen.
Aber zuerst mal die Black Story.
Kommen wir erstmal zur Black Story Rubrik. Diese Woche bin ich wieder dran und habe mir ein lustiges Geschichtlein ausgesucht. Also ich habe es jetzt halt wieder nur online gefunden. Das heißt, ich kann dir diesmal nicht wieder dieses schöne Titelbild zeigen. Aber ich versuche es einfach mal wieder zu beschreiben. Also der Titel lautet Ups mit Doppel-P und Ausrufezeichen. Man sieht eine, ja, man nimmt an, dass es eine Person ist. Man sieht halt, dass da eine Person liegt auf so einem Krankenbett und die ist zugedeckt mit einem Laken. Also man sieht kein Gesicht, man sieht nur an beiden Seiten vom Krankenbett Arme praktisch so runter liegen. Also die liegen halt so vom Bett runter und man sieht unten die Füße. Ja, genau, das war das Wort. Ich hänge auch manchmal. Und man sieht die Füße, aber man sieht halt kein Gesicht oder irgendwas. Und darunter steht, als Dr. Meiler den Patienten nach der OP sah, wusste sie, dass sie ein Problem hatte.
Hat die Doktorin diesen Patienten davor operiert?
Selber? Ja. Ja, genau, nach der OP. Sie hat
ihn operiert. Ja, genau. Ja, sie hat ihn operiert. Hat sie irgendwas Falsches operiert?
Ja.
Also war der Mensch jetzt nicht todkrank?
Nein, ich denke nicht.
Also es war jetzt keine Schönheits-OP?
Nein. Dachtest du gerade an Geschlechtsumwandlung oder so?
Nein, ich habe jetzt sowas gedacht wie, ja, vielleicht hätte er eine neue Hand bekommen sollen und sie hat einen Fuß.
Er wacht auf, so. Auf einmal hat er irgendwie eine neue Nase oder so.
Okay, sie hat was Falsches operiert und hat sie was Falsches oder wen Falsches?
Was?
Was Falsches, okay. Und sie hatte halt ein Problem, weil sie gemerkt hat, dass sie was Falsches operiert hat und dass sie halt wahrscheinlich jetzt nochmal operieren muss?
Ja, ja. Kann man so sagen.
Aber der Mensch war danach nicht tot?
Nein, der war nicht, nee. Hat der es lebt
ihn,
noch.
Oder hätte dieser Fehleingriff ihn stark beeinträchtigt in Zukunft?
Ja, es beeinträchtigt ihn sehr, sehr stark.
War es am Oberkörper oder eher Beine?
Oberkörper.
Kopf oder Oberkörper?
Oberkörper.
Brust oder Bauch?
Vorne keins oder von beidem. Was?
Rücken?
Nein.
Ja, wo? Wo es war?
Arme. Arme. Brust oder Bauch? Arme. Valerie, ich brauche mehr Optionen.
Die hat man nicht immer im Leben. Arme. War es eine Fettabsaugung?
Nein.
War es eine Tattoo-Entfernung?
Nein, es war eine richtige Operation.
War es ein gebrochener Arm?
Also, das weiß man nicht genau, aber wir sagen einfach mal ja.
Sie hat den falschen Arm operiert?
Genau.
Also nicht den gebrochenen?
Ja, aber jetzt ist die Frage, was hat sie mit dem anderen Arm gemacht?
Sie hat ihn gebrochen.
Nein.
Sie hat ihn abgemacht.
Ja, sie hat den falschen Arm amputiert.
Oh nein!
Ja. Die Auflösung lautet, dem Patienten muss sein Arm amputiert werden. Dr. Meiler schrieb alles genau in den Bericht. Nur litt sie leider an einer Rechts-Links-Schwäche und veranlasste den falschen Arm zu amputieren, was ihr sofort auffiel, als sie den Patienten nach der Operation sah. Jetzt steht da noch was Kleingedrucktes, aber das ist so ein bisschen verschwommen. Ich versuch's mal zu entziffern. Tatsächlich wird über 120 Mal pro Jahr in Deutschland eine Operation auf der falschen Seite vorgenommen. Ursache kann zum Beispiel sein, dass ein Patient auf den Bauch gedreht wird.
Oh mein Gott, und die Menschen haben ein 1, noch was Abi. Also weißt du, sollten eigentlich schon schlau genug sein, als dass ihnen sowas nicht passiert. Was zum Henker?
Ich habe jetzt irgendwie noch nie daran gezweifelt, ob ein Arzt fähig ist, eine Behandlung bei mir durchzuführen. Das ist einfach nicht irgendwie eine Frage, die ich mir stelle, sondern ich denke, jeder Arzt wird halt so krass geprüft und alles Mögliche, der wird schon irgendwie wissen. Und ich vertraue eigentlich jedem Arzt, aber wenn ich das jetzt mal so höre.
Ja. Ja. Man sollte davor vielleicht auch irgendwie ein bisschen nachdenken.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte noch nie eine größere Operation, beziehungsweise ich hatte noch
ich
nie,
auch nicht.
Ja, also Weisheitszähne halt, aber überleg mal, sie hätten alle Zähne rausgenommen, außer die Weisheitszähne. Das wäre mies gewesen. Nee, sowas halt, aber sonst hatte ich irgendwie noch nie eine Operation, deswegen.
Naja, also wie unfähig die Ärzte sind, kann ich tatsächlich an meiner Weisheitszahn-OP erklären. Man hat mir vergessen, einen Faden zu ziehen. Und der ist dann halt eingewachsen und dann bin ich nochmal hin nach 2 Wochen und habe gesagt, sorry, ihr habt da einen Faden vergessen. Und das erste Mal tat es richtig weh, das Faden ziehen, weil sie haben an der falschen Seite aufgeschnitten und es mit dem Knoten durch das Zahnfleisch rausgezogen.
Ah.
Ja. Und eine Freundin von mir war bei dem gleichen Zahnarzt und sie hatte 5 Weisheitszähne und er hat sich noch lustig über sie gemacht, so, haha, ja, sie haben 5 Weisheitszähne, wo kommt der 5. denn her? Und die Mutter fragt nach dem Aufwachen so, ja, und hat mit dem 5. Zahn alles geklappt? Und er so, welcher 5. Zahn?
Ach nee.
Und die Mutter so, sie haben gesagt, sie hat 5 Weisheitszähne. Ist sie gerade aus der Narkose, ich weiß nicht, ob sie eine Narkose hat oder nur so eine Sedierung, gerade so wieder normal geworden, aufgewacht, musste sie gleich wieder zurück in den OP-Saal oder auf den Zahnarztstuhl.
Ach nee.
Ja.
Heftig, weil man so verplant ist.
Ja, so viel zu...
Alter Falter.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, nee, das Einzige, was bei mir war, mir hatte keiner gesagt... Also ich weiß nicht, ob es halt auch einfach Unwissen an meiner Seite war, aber ich war halt 13 oder 14. Mir hat keiner gesagt, dass ich keine Milchprodukte direkt danach irgendwie trinken darf.
Wusste ich auch nicht.
Es löst halt Infektionen aus.
Oh.
Und das wusste gefühlt jeder damals, außer ich. Ich komme heim, gönn mir erstmal so eine Müllermilch und ich hatte die fetteste Infektion aller Zeiten. Mein Gesicht war grün. Es war 2 Wochen lang heftig geschwollen. Ich habe Antibiotika-Streifen in die Wunde gestopft bekommen. Ich konnte nicht in die Schule. Als ich wieder in der Schule war, ich sah immer noch so fett aus. Es war einfach, es gibt noch Bilder.
Ja, vielleicht wollen wir Bilder von unseren, also wie wir danach aussahen, in unsere Story packen. Das wäre schon witzig, oder?
Mal ein bisschen was Persönliches von uns zeigen. Ja, okay, können wir machen.
Okay, cool. Freut
ja, okay.
Euch. Freut euch. Egal. Themenwechsel.
Egal.
Unser Thema für heute. Wir haben irgendwie diese Woche gedacht, wir bleiben bei den mysteriösen Fällen, so angelehnt an den Fall von mir letzte Woche, von den Chamberlains mit dem Dingo. Aber irgendwie, ja, mysteriös bedeutet scheinbar auch gleichzeitig Cold Case. Habe ich zumindest bei meiner Recherche gemerkt. Ich weiß nicht, ist deiner ein Cold Case?
Ja.
Meine auch.
Liebe ich.
Also,
ich lieb's.
Ja, lieb's. Und irgendwie ist es gar nicht so mysteriös, also meiner ist gar nicht so mysteriös, wie ich am Anfang gedacht habe. Aber nun gut, ich fange an. Ja, ich muss gestehen, dass ich auch dieses Mal leider keinen Ländle-Fall habe, nicht mal einen deutschen, sondern ich habe die Cleveland-Morde. Ich habe auch schon ziemlich oft davon gehört, aber mich nie damit beschäftigt, weil es ist schon so lange her und zwar 1930 war das oder in den 1930ern. Die 30er waren schon eine ziemlich schwere Zeit in Cleveland, weil das war die Zeit der, wer aufgepasst hat in Geschichte, der Weltwirtschaftskrise. Und ja, die wichtigste Industrie in Cleveland war eben die Stahlindustrie und die hat dort damals die ganze Zeit für Wohlstand gesorgt. Aber mit der Weltwirtschaftskrise oder mit der Wirtschaftskrise brach das die ganze Industrie dann halt eben zusammen. Und deswegen mussten dann 50% der Fabrikarbeiter entlassen werden und die meisten wurden daraufhin dann obdachlos und verarmten. Es entstanden Slums und die ganze Stadt wurde von der Armut gezeichnet und war quasi eine Ruine. Und die wenig Menschen, die eben noch arbeiteten, die haben ihr Geld gespart, weil, ja, sie haben ja gesehen, wie es halt den anderen Menschen um sie herum geht. Das Elend war auch viel zu groß für die wenigen Hilfsorganisationen, die es damals gab und somit wuchsen die Slams. Die Slums.
Slams. Die Slam Dunks. Sorry, ja.
Cleveland ist jetzt berüchtigt für Kriminalität und Gewalt. Das war davor halt eigentlich nicht so der Fall. So auch in Kingsbury Run. Das ist ein besonders heruntergekommener Teil Clevelands mit stillstehenden oder stillgelegten Fabriken. 1934 ist es jetzt, der 5. September, und da sucht ein Mann am Ufer des Erie-Sees nach Brennholz. Es ist so 8 Uhr morgens, als er einen Baumstamm entdeckt, der im Endeffekt gar kein Baumstamm war, sondern eine Frau. Genau genommen der untere Teil einer Frauenleiche, die zerstückelt wurde und mit Schnittspuren übersät ist. Das Besondere an dieser Leiche ist, dass die Haut rot war. Sie musste mit irgendeiner Chemikalie in Kontakt gekommen sein und ich habe so viel recherchiert und gegoogelt und gemacht und getan und ich konnte nicht herausfinden, was es für eine Chemikalie war.
Jod oder so.
Ich weiß nicht, ob die Chemikalie die Haut rot gefärbt hat oder ob das irgendeine Reaktion war, die
ausgelöst
wurde.
Ah, okay, okay. Ja,
also,
ist ja krass.
Auf jeden Fall war die Haut halt rot gefärbt. Und darauf stürzte sich natürlich die Presse auf diese Frau in Rot, von der niemand wusste, wer sie war. Die Polizei hat diesen See abgesucht in der Hoffnung dazu, den Kopf oder den Torso zu finden. Aber irgendwie, ja, sie finden weder Hände noch Kopf. Also nichts, was auf die Identität hinweisen könnte. Und der Körper passt auch nicht zu irgendeiner Vermisstenanzeige. Deshalb werden die Vermittlungen eingestellt und ja, gelten halt als unsolved case. So, ein Jahr später, Ende September 1935, spielen in der Nähe von der Industriebrache in Kingsbury Run die zwei Jungs, die spielen halt Ball. Und wie gesagt, es war halt eine heruntergekommene Gegend mit vielen Obdachlosen und so. Und die zwei werfen sich dann so den Ball hin und her, bis der einen kleinen Hügel hinunterrollt. Die rennen dem Ball natürlich hinterher. Auf der Suche nach dem Ball finden sie dann aber inmitten der Gräser und der Büsche dicht beieinander liegen zwei junge tote Männer. Verstümmelt und ohne Köpfe. Bei der darauffolgenden Suche werden einige Meter vom Fundort entfernt die Köpfe im Boden vergraben gefunden. Aber am Fundort selbst gibt es keine auffälligen Blut- oder Kammspuren. Sprich, der Tatort muss woanders gewesen sein und sie gehen deshalb auch von einem sehr kräftigen und starken Täter aus, der die Leichen halt eben dorthin gebracht hat, getragen hat, weil es gibt eben auch keine Reifenspuren, die darauf hindeuten, dass das Opfer mit einem Auto unterwegs war. Es wird eine Autopsie durchgeführt und es kommt heraus, dass die Männer enthauptet und kastriert worden sind und anschließend hat man sie dann ausgezogen und gesäubert. Es waren unterschiedliche Todeszeitpunkte von den Männern. Einer war bereits eine Woche tot und der andere erst seit 3 Tagen. Und außerdem war der Jüngere noch am Leben, als man ihm den Kopf abgetrennt hatte.
Oh, das ist das Schlimmste. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Weiß man, ob es dort an Ort und Stelle gemacht wurde oder war das nur der Ablageort?
Ja, genau, das war ja das. Also es gab keine Blutspuren oder sonstige Spuren, deswegen geht man davon aus, dass der Tatort woanders war.
Okay, ja.
Und die dahin getragen wurden, genau. Unter anderem ist Elliot Ness mit diesem Fall dann betraut. Das ist der Sicherheitsdirektor von Cleveland und man kann sogar ein Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Und zwar ist es der 29-jährige Edward Andrassy. Der war Polizei bekannt, ein Trinkhörschläger und ein Schürzenjäger, der mit Drogen und Alkohol gehandelt hat. Er war also ein Schicolo und somit auch ein plausibles Opfer, denn irgendwie, ja, es waren ja offiziell offensichtlich sexuelle Motive vorhanden, wenn sie kastriert worden sind. Und man kommt aber nicht besonders weit mit dieser Theorie, dass es halt irgendwie, also man tut es damit ab, dass es eine Affäre von Edward war, die er verärgert hat und die sich dann halt an ihm rächen wollte.
Aber so krass. Vor allem, das erklärt ja nicht die andere Leiche, oder?
Genau. Es wird aber auch wirklich, also nicht wirklich eine Verbindung zwischen den zwei Männerleichen aus Kingsbury Run und der Frauenleiche aus dem Eriesee vor einem Jahr hergestellt. Es wird nur später rückschließend oder ja gemutmaßt, dass es der gleiche Täter hätte gewesen sein können. Es tauchen immer neue Leichen auf, ohne Köpfe, und von dem Mörder fehlt weiterhin jede Spur. Es gibt auch kein wirklich erkennbares Muster unter den Opfern. Es gibt eine Reihe von Leichen, aber die haben halt alle überhaupt nichts miteinander gemeinsam, bis auf eines. Sie wurden verstümmelt und die Körperteile überall verstreut. Und es kommt uns doch irgendwie bekannt vor. So wie in Folge 11 eventuell, so wie bei Jack the Ripper.
Ja.
Es gibt auch hier keine Verbindungen zwischen den Opfern. 2 Jahre später, es ist Anfang 1936. An der East 20th Street auf einem verschneiten Fabrikgebäude findet die Polizei 2 Körbe mit Leichenteilen. Und zwar genauer gesagt einem weiblichen Torso, 2 Oberschenkeln, einem Arm und einer Hand.
2 Körbe? So als wäre man irgendwie auf den Markt gegangen und hätte das irgendwie eingekauft.
Ja, genau. Richtig.
Nice.
Oder verkauft.
Oh.
2 Wochen später gibt der geschmolzene Schnee 2 Blocks entfernt den Rest der Körper frei. Oder des Körpers frei, aber ohne Kopf. Aber man hat ja die Hand und deswegen kann man da mit Hilfe der Fingerabdrücke Florence Polillo als Opfer identifizieren. Florence war 2-mal verheiratet, Alkoholikerin und wegen Prostitution und Alkoholhandels vorbestraft. Auch hier laufen die Ermittlungen aber ins Leere. Die Morde werden mit den anderen Opfern nicht zusammengebracht. Bis im Sommer 1936. Da gehen nämlich zwei Schulschwänzer angeln. Also auch crazy, weil wenn ich mir so überlege, die Schule zu schwänzen, dann denke ich niemals oder wäre ich niemals auf die Idee gekommen, angeln zu gehen.
Ja, was hättest du gemacht?
Weiß ich nicht. Oder? Aber also irgendwie ist die Vorstellung schon schöner, als im Bett zu liegen, um Netflix zu schauen. Oder Amazon oder TV Now oder Sky. Echt? Oder es gibt so viele Streamingdienste.
Also, ja, aber ich finde es irgendwie, gerade wenn man irgendwo anders ist, dann denke ich mir immer so, ach, aber wie gemütlich wäre jetzt mein Bett? Ich suchte gerade wieder Criminal Minds durch und das ist so die perfekte Vorstellung, so daheim liegen im Bett und Criminal Minds schauen. Also ich würde das schon lieber machen als angeln.
Ja, also ich finde Fische auch so super ekelhaft, deswegen wäre Angeln
die
auch
nicht so. Die sind so glitschig, oder?
Ja. Pfui.
Warst du schon mal angeln?
Nein.
Ich schon.
Cool, war's schön?
Ja. Ja, doch, war schon ganz nett. Also das Angeln an sich, ja, aber es waren dann halt auch so Fische, die man dann essen durfte danach. Und es war halt so ein bisschen schockierend zu sehen, wie die dann umgebracht werden und wie dann diese Schuppen da abgebürstet werden. Also danach hatte ich irgendwie gar keinen Bock mehr.
Ja, ja. Wie gut, dass du dein Essen nicht selber jagen musst.
Aber echt, sonst gäbe es nur Kartoffeln oder so.
Ja. Naja, die zwei Schulschwänzer, die entdecken unter einem Baum einen Bündel Kleider. Und mit ihren Angeln stochen sie dann halt in diesem Bündel herum. Und zum Vorschein kommt ein abgetrennter Kopf eines jungen Mannes.
Oh.
Die müssen sich ja zu Tode erschreckt haben.
Und ich glaube, sie schwänzen nie wieder die Schule.
Gut möglich. Ein Tag später wird einige hundert Meter entfernt von dem Baum der Rest des Körpers entdeckt. Und zwar ganz in der Nähe, wo auch Edward und der noch Unbekannte gefunden wurde. Ja, und was jetzt kommt, finde ich ziemlich absurd und ich bin sehr froh, dass sowas heutzutage nicht erlaubt ist. Wobei, wenn man daran denkt, was die Bild-Zeitung jetzt wieder abgezogen hat, dann denkt man, dass es vielleicht nicht 100 Jahre her ist, was die da gebracht haben. Und zwar wird ein Foto des abgetrennten Kopfes gemacht und in den Zeitungen abgedruckt.
Vielleicht hatten sie gute Intentionen dahinter, einfach nur um ausfindig zu machen, wer kennt diese Person, wer weiß, wer das ist.
Ja, das war es auch so, aber das könnte auch ein Move von der Bild-Zeitung sein.
Aber jetzt, Heidemorle. Ich weiß nicht, schaust du Aktenzeichen XY?
Nein.
Ich schaue das eigentlich schon regelmäßig. Aber du weißt schon, was es ist.
Ja.
Ja, okay. Ja, sorry. und vor einem Jahr circa, lass mich nicht lügen, ein Jahr, wurde auch von einer Geschichte berichtet, von einem Mann, der vor anderen Leuten in so einen Badesee gegangen ist und sich selber in die Luft gesprengt hat im Wasser.
Ja.
In Deutschland.
Ja.
Und man wusste nicht, wer dieser Mann ist. Man hat nichts bei ihm gefunden, gar nichts. Und dann haben sie in dieser Folge, ohne eine große Vorwarnung, einfach den Kopf von diesem toten Mann gezeigt. Und es war halt echt frisch aus dem Wasser gezogen. Er lag auf diesem Kieselstrand.
Nein.
Das hat man noch gesehen. Und sie haben einfach den Kopf von, das Gesicht von ihm gezeigt. Einfach so während Aktenzeichen XY. Und da war auch dann, das war total kontrovers. Also danach wurde auch so ein bisschen drüber berichtet, dass es halt einfach nicht geht, sowas. Ich hab's geschaut und so wie die es gesagt haben, war halt eher so, ja, und man sucht jetzt nach der Identifikation. Also wer sowas nicht abhaben kann, sollte jetzt bitte wegschauen. Und ehe du dich versehen hast, haben die einfach dieses Gesicht gezeigt von dem Mann. Und das war halt echt, du hast halt praktisch, dem sein Kopf wurde halt praktisch auch abgetrennt oder halt zumindest fast. Und deswegen hast du nur noch so ab der oberen Hälfte des Halses irgendwie gesehen und seine Augen waren offen und oh, das war so erschreckend. Und sowas bei Aktenzeichen XY in einem guten deutschen Sender.
Okay, also ich dachte, dass es verboten ist, dass man sowas nicht machen darf. Ich nehme es dann also jetzt offensichtlich wieder zurück.
Also es kam halt direkt von der Polizei. Gott. Also es wurde von der Polizei freigegeben an die Sendung, weil Aktenzeichen XY hilft halt schon echt Fälle aufzuklären. Und die suchen ja auch immer nach Zeugen und da kann man ja anrufen. Dafür ist es ja eigentlich gedacht. Und deswegen, also gerade bei deiner Zeitung und bei ihnen verstehe ich schon, dass sie sowas nutzen möchten, einfach nur für die Reichweite, dass sie halt irgendwie Leute finden, die irgendwie weiterhelfen können, weißt du? Aber ich finde, sowas muss man dann halt irgendwie mit Vorwarnung machen, mit einer größeren.
Ja, also sie haben das halt gemacht, also die Polizei und die Presse, die haben darauf gehofft, dass jemand diesen jungen Mann gekannt hat.
Ja.
Und der Kopf wurde dann außerdem auch in der Leichenhalle ausgestellt,
ah.
falls jemand ihn vor Ort identifizieren wollte oder konnte. Das Opfer war auch sehr stark tätowiert und man hat sich eben die Chancen sehr, sehr groß ausgemalt, dass jemand diese Tätowierungen, wie zum Beispiel ein Schmetterling oder einen Schriftzug, wo Helen and Paul drauf stand, wiedererkennen würde. Weil so jemand sollte ja auch leicht zu identifizieren sein. Ironie aus. zwar sorgte das für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, vor allen Dingen, weil sich diese Morde halt immer mehr häuften und immer noch kein Schuldiger gefunden wurde, aber niemand kannte diesen Mann. Und zu der Zeit waren vor allen Dingen Seeleute tätowiert und das heißt, dass der Mann vielleicht auch gar kein Amerikaner war. In dem Jahr 1936 werden noch zwei weitere Leichen gefunden. Im Juli ein enthaupteter Mann, der schon 2 Monate tot war, glaube ich. Genau, im Juli ein enthaupteter Mann, der schon 2 Monate tot war und im September wird eine verstümmelte Männerleiche aus dem Abwasserkanal von Kingsbury Run gezogen. Beide Opfer blieben oder bleiben unidentifiziert und jetzt ist aber auch klar, dass die Morde zusammengehören und der Täter ist oder muss eigentlich immer der gleiche sein. Aber die Polizei findet eben keinen. Mittlerweile entsprechen auch die Presseberichte nicht mehr wirklich den Fakten und die Polizei verliert die Kontrolle, weil je mehr Opfer gefunden werden, desto mehr Kritik geht an die Polizei. Die Presse nennt den Mörder den Irrenschlechter von Kingsbury Run und versetzt somit ganz Cleveland in Angst und Schrecken. Die Bewohner
den Irrenschlachter.
Der Irrenschlechter von Kingsbury Run. Also er ist irre und ein Schlechter.
Ach so.
Der irre Schlechter.
Irre Schlechter. Das ist irgendwie komisch, oder? Ist es ein komischer Name oder kommt es mir so vor?
Es ist übersetzt. Es ist
The ah, ja.
Mad Butcher oder sowas. Keine Ahnung.
Ach so, Schlachter.
Schlechter. Schlachter? Ach du liebe
Schlachter.
Zeit. In der Doku hieß es Schlechter, aber wahrscheinlich heißt es Schlachter.
Ach so, vielleicht ist es. Ja, vielleicht ist Past Tense oder so der Schlechter. Aber eigentlich ist es ja ein Schlachter. Deswegen dachte ich so, er wäre ein schlechter Mensch. Weißt du, wie ich meine? Der irre Schlechter und ich so, was?
Nein.
Aber das finde ich auch nice. Also, dass er halt irre schlachtet praktisch. Und dass dann aber die ganze Stadt Angst hat. So, aber eigentlich sollten sich ja nur die Irren irgendwie, weißt du?
Was? Nein, dass der Typ, der war irre. Der Typ ist irre und ein irrer Schlechter. Ah. Was ist denn los bei dir? Ist schon spät, oder?
Es ist der Wein. Ich habe doch gesagt, der ist abgelaufen.
Darauf trinke ich jetzt erstmal was.
Ja, okay, ich auch.
Okay. Haben Sie jetzt alle verstanden? Der irre Schlechter / Schlachter.
Er schlachtet irre. Nein, Spaß.
Nein, er ist ich irre weiß, und schlachtet. So.
Ich weiß.
Okay, also weiter im Text.
So, dann wäre das jetzt auch geklärt.
Gut. Am 15. September gibt es dann eine Krisensitzung mit über 30 Ermittlern und Wissenschaftlern, die sich über den Täter austauschen. Sie bringen sich alle so quasi auf den gleichen Wissensstand und machen so eine Art Lagebesprechung, wie man es heute sagen würde. Sie kommen zu folgendem Ergebnis. Der Mörder kennt sich in der Gegend gut aus, ist gut mit Messern unterwegs. Also, naja, wenn man halt so die Verstümmelungen und so der Leichen anschaut. Er muss kräftig gewesen sein, weil er die Opfer ja zu den Fundorten getragen hat. Und die Art und Weise, wie er die Körper zerstückelt hat, lässt darauf schließen, dass er anatomische Kenntnisse besaß. Also auch wie bei Jack the Ripper. Es kommen also ziemlich viele Leute in Frage, so Metzger, Jäger, Ärzte und noch viele weitere.
Irre.
So. Irre. Elliot Ness und Peter Marylow werden die folgenden Ermittlungen leiten. Marylow ist schon lange bei der Polizei und bei dem, was er tut, ist er gut. Deshalb soll er auch ziemlich oder soll er besonders gut für diesen Fall geeignet sein. Er galt als effizient, ruppig und forsch, aber auch als guter Ermittler eben mit einem großen Vorteil. Und zwar beherrschte er mehrere osteuropäische Sprachen, weil er ursprünglich aus der Ukraine kam. Man dachte eben, dass die Opfer womöglich gar keine Amerikaner sind und dass Peter die Gerüchte aufschnappen könnte und damit die Opfer identifizieren kann. Der andere, Elliot Ness, der war durch das Aufklären des Falles Al Capone ziemlich berühmt geworden. Damals war die Korruption bei der Polizei ziemlich groß geschrieben und so stellte er damals ein verlässliches Team zusammen. Erst aus 50, dann aus 15 und schließlich aus 11 Personen. Also ein kleines Team, das nur für ihn arbeitete, das nicht korrupt ist. Ness und sein Team brachten schließlich diesen Gangster Al Capone zu Fall, der Steuerhinterziehung beging und mit Alkohol handelte. Dafür kam Al Capone dann für diese Steuerhinterziehung 11 Jahre ins Gefängnis. Den Verstoß gegen das Prohibitionsgesetz führte aber zu keiner Verurteilung, wobei es ungefähr 5000 Verstöße gegen das Prohibitionsgesetz gab. Ja, naja, Ness wurde damit eben ziemlich berühmt und wurde dann eben auch auf den Cleveland-Torso-Mörderfall angesetzt. Mit seinen Leuten oder mit seinen Ausgewählten...
Oh, fuck, sorry. Oh, Kasper. Alter, scheiße. Alter, zum Glück bin ich davor auf die Toilette gegangen. Ich hätte mir gerade... Du weißt gerade nicht mein Herz. Alter, ich bin ganz zittrig. Ja, wir nehmen gerade auf und Valerie erzählt gerade von den Krieg- und Torso-Mördern. Alter, mir ist gerade richtig heiß. Ich habe ja nichts gehört. Meine Kopfhörer sind halt echt so gut, dass ich nichts höre eigentlich um mich rum. Und ich sehe nur aus dem Augenwinkel, dass meine Tür aufgeht und da einer steht. Oh, ich bin richtig zittrig gerade. Okay, sorry für diese Unterbrechung. Das muss auch richtig nice gewesen sein, gerade anzuschauen.
Ja, weil ich dachte so... Oh mein Gott, scheiße, da steht jemand in ihrer Wohnung. Ich habe gerade auch so richtig so, scheiße, was mache ich jetzt?
Ruf ich die Polizei? Rufst du die Polizei?
Tut sie wenigstens leid.
Ja, warte. Nee, ich glaube, ihm tut's nicht so leid. Okay, so, ich bin wieder bereit.
Ja, jetzt muss ich erstmal gucken,
wo okay.
Ich
war. Ja, tut mir leid für diese Unterbrechung.
Okay. Genau. Mit seinen ausgewählten Leuten observierte, recherchierte und rätselte der Sicherheitsdirektor dann über diese Morde. Sein Partner, in Anführungszeichen, also Marylow, ließ er regelmäßig in sein Büro kommen, damit dieser ihm erzählt, was er bereits alles herausgefunden hatte. Es gab also zwei voneinander unabhängige Ermittlungen und anders als Marylow gab Ness und sein Team aber nicht alle Infos an Marylow weiter, weil sie ihm misstrauten, gerade wegen der ganzen Korruptionssache. Der Täter ließ sich von diesen ganzen Ermittlungen aber gar nicht abschrecken und macht einfach weiter. Im Februar 1937 wird der Torso einer Frau wieder am Eriesee angespült. Dieser See ist eigentlich der perfekte Ort, wenn man irgendwie eine Leiche verstecken will, abgelegen, tief, dunkel, naja. Im Mai wird ein Sack voller Leichenteile unter einer Brücke gefunden. Die Autopsie ergibt, dass es sich um eine Afroamerikanerin handelt, die schon ein Jahr tot ist. Ein Monat danach wird ein enthaupteter Mann aus dem Cuyahoga-Fluss gezogen. Die Polizei sucht Ähnlichkeiten bei den Opfern, aber ja, wie gesagt, die gibt es halt nicht. Es waren Frauen und Männer, eine Frau dunkelhäutig, die anderen weiß. Und nur zwei der Opfer konnten identifiziert werden.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, also der hat ja überhaupt gar kein richtiges Profil für seine Opfer, also
ja.
Nicht zwischen irgendwie Rassen oder Geschlecht oder irgendwas.
Marylow ermittelt unermüdlich, geht jede Spur und jeder vermissten Anzeige nach, er kommt aber der Lösung dieses Falls einfach nicht auf den Grund. Seine Theorie ist, der Täter ist mit dem Zug unterwegs und sucht sich seine Opfer zufällig unter den Wanderarbeitern aus. Und Edward und Florence, die halt identifiziert werden konnten, das waren nur Zufälle. Und die anderen sollen eben nicht identifiziert worden sein, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. Denn sie sollen Tramper gewesen sein, die auf Güterzügen mitgefahren sind. Das war scheinbar damals so ein Ding.
Die haben auch die Banjo gespielt, also so kleine Gitarren und so.
Mhm. Oder wie bei der Polarexpress, der eine Mann oben mit seinem Kaffee und dieser kleinen Gitarre so. Nein, okay.
Ja, stimmt.
Ich will Weihnachten.
Lagerfeuer auf dem Zug.
Ja, oh Gott, Polar Express ist mein Lieblingsweihnachtsfilm.
Echt?
Ja.
Oh, schön.
Welches ist deiner?
Ein, kennst du vielleicht nicht, der heißt A Christmas Story. Das geht halt einfach um so einen kleinen Jungen, der sich so, so eine kleine BB-Gun wünscht. Also so eine kleine, so ein kleines Gewehr, das so Pellets schießt. Und seine Eltern sagen die ganze Zeit so, nein, du schießt dir damit die Augen aus. Und ist eher so was Lustiges und mit richtig viel Sarkasmus und ja.
Gut, zurück ja. zum Fall. Die okay. ganzen Opfer sollen Tramper gewesen sein oder in Güterzügen unterwegs. Marilow will deswegen undercover arbeiten, aber es dauert bis 1940, als es bereits schon 12 Opfer gibt, bis seinem Antrag auf Undercover-Arbeit stattgegeben wird. Seine Zugfahrten führen durch ganz Ohio, aber sie sind vergebens. Ness dagegen hat schon einen Verdächtigen, und zwar den Arzt Dr. Francis Edward Sweeney. Den lässt Ness, also auch wieder ein Edward, diesen Edward Francis Edward Sweeney, den lässt Ness von seinem ausgewählten Team inoffiziell festnehmen und er hält ihn in einem Hotel fest. Bei der Festnahme ist der Arzt so betrunken, dass der Gute erstmal 3 Tage im Bett bleiben muss, um auszunüchtern. Wie lange ging denn dein längster Kater? Was? Wie lange war denn dein längster Kater?
Nein, Spaß. Also, ich bin eh nicht so ein Mensch, der irgendwie einen Kater bekommt. Also nicht so richtig. Ich merke halt am nächsten Tag, dass es ja, dass ich halt so ein bisschen müde bin oder so, aber jetzt nicht so krass. Ansonsten würde ich halt sagen, ja, den Tag danach halt noch ein bisschen und das war's.
Ja, okay.
Nein? Bei dir nicht?
Ja, also ich hatte jetzt schon 2-mal, glaube ich, einen Kater, der bis 17 Uhr ging. Bis 17,
ach so, wir reden Uhr. Stundentechnisch.
Ja, es ist dann halt ein Tag. Klar, ja, schon.
Ja,
aber wo ist mir
ich so dachte, du meinst jetzt irgendwie wie viele Tage oder so.
Nee.
Nee, ich glaube, das Alter haben wir noch nicht erreicht, dass es mehrere Tage braucht.
Oh Gott. Ich hoffe, es wird auch nie so weit aber kommen.
Ich sag dir, es kommt. Ich spür's.
Oh Gott.
Ich spür's jetzt schon.
Der betrunkene Arzt wird bewacht und die Türen des Hotels werden gesichert. Als er dann 3 Tage später nüchtern ist, beginnt das ungewöhnlichste Verhör, das Ness jemals geführt hat. Sein Team aus Ermittlern verpflichtet sich zum Schweigen. Und ja, es war auch erstmal eine Zeit lang sehr, oder es wurde jahrelang, man wusste jahrelang nicht, wer dieser Mensch ist, der da verhört wird, weil die sich eben zum Stillschweigen verpflichtet haben, aber irgendwann kam es dann doch raus. Francis Edward Sweeney wurde 1894 geboren, studierte Medizin und begann dann mit 27 Jahren zu praktizieren. Seine Frau drohte er regelmäßig mit Gewalt und die trennte sich dann eben 1934 von ihm. Sweeney hat so. Eine schizoide Persönlichkeitsstruktur, ist starker Alkoholiker und hat Drogenprobleme. Das Verhör dauerte ganze 7 Tage und wurde mit einem Lügendetektortest oder Lügendetektor durchgeführt. Und damit fühlte sich Ness dann auch bestätigt, den richtigen Mann zu haben. Ja, wie gesagt, es war jahrelang Rätsel, wer dieser Mann im Hotelzimmer war und es wurde auch sehr, sehr lange bezweifelt, dass dieses Verhör jemals stattgefunden hat. Ness meint auch einen Zeugen zu haben, der bestätigen kann, dass dieser Sweeney der Täter ist. Es war ein Obdachloser, der erzählt hat, dass er von einem Arzt mal Essen und neue Schuhe bekommen hatte. Und als er dann das Essen zu essen begann, wurde ihm schwindelig, als ob er vergiftet wurde. Und deshalb rannte der Obdachlose dann halt schnell weg. Aber die Beschreibung der Arztpraxis passte zu der von Sweeneys. Und diese Praxis von Sweeney, die hat auch ganz zufällig neben einer Leichenhalle gelegen, wo man eben auch super leicht die Leichen verschwinden lassen konnte. Wobei die Leichen ja auch immer gefunden wurden. Aber vielleicht gibt es ja auch noch mehrere Leichen. Naja.
Ja, vielleicht war es so seine Taktik.
Es waren halt alles nur Indizien, aber es gab eben keinen besseren Zeugen oder überhaupt irgendwelche Hinweise. Und so hatte Ness nichts gegen Sweeney in der Hand und der Lügendetektortest wurde halt auch nicht vor Gericht anerkannt. Und auch Marilow hatte keine andere Spur. Ness hoffte, er könnte die kritischen Stimmen der Presse zum Schweigen bringen, wenn er ihnen einen Schuldigen lieferte. Und er hätte damals gerne in Sweeneys Praxis durchsucht und dort hätte man dann bestimmt eventuell auch irgendwelche Beweise gefunden, aber es stellte sich heraus, dass der Cousin von Sweeney Kongressabgeordneter war und der wäre natürlich nicht so erfreut gewesen, wenn sein Name bzw. der seiner Familie in den Schmutz gezogen werden würde. Ness ergriff also keine weiteren Maßnahmen, stattdessen wollte er Sweeney oder halt diesem Täter, sollte es Sweeney gewesen sein, Sweeney, ansonsten dem anderen Täter eben, das Leben schwer machen, wenn er ihn schon nicht verhaften konnte. Er räumt also den ganzen Slum von Kingsbury Run, damit der Täter dort nicht noch einmal zuschlagen kann. Und das macht er, indem er eine Razzia veranlasst, 1938, und dort ließ er alle verhaften, gegen die er auch nur die kleinste Kleinigkeit in der Hand hatte. Und zwar insgesamt 63 Personen. Danach macht er den Slum dem Erdboden gleich, indem er ihn niederbrennt. Ja, schon ziemlich brutal, aber er dachte halt, so kann er dem Täter die Opfer entziehen. Die Folge war aber eine Wohnungsnot und der Mörder konnte trotzdem nicht gefasst werden. Ness kam nie über seinen Misserfolg hinweg. Seine Ehen in Zukunft scheiterten, einmal beging er Fahrerflucht. Es lief also nicht so wirklich in seinem Leben. Und nach seinem Erfolg von Al Capone, ja, das war halt irgendwie so sein größter Erfolg, aber danach lief es halt nicht mehr. Später wollte er in Cleveland dann auch noch Bürgermeister werden, aber daraus wurde nichts, weil er sich einfach selbst im Weg stand. 1997 starb er dann als Alkoholiker mit 54 Jahren. Trotzdem wurden über ihn Bücher geschrieben und Filme und Serien gedreht. Er wurde also zur Legende, ganz im Gegensatz zu Mary Lowe. Der leitete die Torso-Morde bis 1943, als er in Ruhestand geht. Und er gibt auch da noch nicht auf. Er versucht bis an sein Lebensende nach dem Mörder zu suchen. Denn er hat nie gedacht, dass es Sweeney war, aber er fand halt auch keinen anderen. Sweeney starb dann 1964 in der Psychiatrie, in die er sich selber eingeliefert hat. Ob er es war oder nicht, das wird also niemals herausgefunden werden. Nach Sweeneys Tod endete eben die Mordserie und vielleicht war er es, vielleicht war er aber auch nur ein psychisch gestörter Alkoholiker.
Aber ich verstehe jetzt auch, was du meinst mit dem, ja, dass wenn Fälle kein richtiges Ende haben, dann ist es so unbefriedigend.
Ja, jetzt weißt du mal, wie das ist.
Ja, es ist halt auch alles so ein bisschen so kein richtiges so Opferprofil, weißt du, wo man sagen kann, okay, es sind immer die gleichen Personen. Und es ist alles so ein bisschen so, ja, bis man halt wahrscheinlich auch erstmal gefunden hat, dass all die Fälle zusammengehören. Weißt du, war es bestimmt auch schon eine harte Arbeit.
Ja.
Okay, sollen wir weitermachen?
Ja, bitte.
Ist echt lustig, dass du auch so viel, oder dass wir heute so über Amputation und deine Morde, die halt auch irgendwas mit durchtrennten Körperteilen zu tun hatten, weil bei mir kommt das auch vor. Ja, tolle Überleitung. Okay, los geht's. Am 26. Juli 1974 geht die kleine 13-jährige Leslie mit ihrem Hund an dem Strand von Massachusetts spazieren. Ah, habe ich erzählt, wie der Fall heißt?
Nein.
Kennst du Lady of the Dunes?
Nein.
Also die Frau der Dünen praktisch.
Das habe ich verstanden.
Okay, sorry.
Aber wir haben schon, dann hast du auch keinen Ländle-Fall.
Nein, habe ich auch nicht.
Okay, wollen wir vielleicht versuchen,
weißt du, am
nächstes
das
Mal.
Das nächste Mal.
Irgendwie wieder zwei Ländle-Fälle zu nehmen?
Ja, machen wir.
Okay.
Aber irgendwie, es passieren halt nicht so krass viele mysteriöse Fälle in Deutschland. Also ich hatte einen gefunden, aber der war irgendwie so ein bisschen zu kompliziert, weißt du?
Ja.
Ja, egal. Auf jeden Fall Lady of the Dunes. Also am 26. Juli 1974 geht die kleine 13-jährige Leslie mit dem Hund an dem Strand von Massachusetts in Amerika spazieren. Ihr Hund war aufgeregt und es schien so, als hätte er einen Geruch in dem Wind wahrgenommen. Dem war auch so, weil der gute Hund hat sie dann halt direkt zu einer verwesenden Leiche am Strand geführt. Also Leslie geht schnell weiter und holt halt Hilfe. Als die Polizei ankommt... Sie chillt nicht noch länger bei der Leiche, sondern sie denkt sich so, okay, lass mal irgendwie zu Erwachsenen und dann halt weiterschauen. Als die Polizei ankommt, gibt es schon ein paar erste Hinweise. Die Leiche war die einer weißen Frau, die schon irgendwo zwischen vor 10 Tagen und 3 Wochen gestorben sein musste. Boah, also so ganz genau konnte man das nicht festlegen, aber sie lag da schon länger. Sie war halt, also Leslie hatte das so beschrieben, dass sie halt schon so ganz blau und grün war, als sie irgendwie dort ankam, was halt auch ziemlich erschreckend sein muss für so eine 13-Jährige.
Boah.
Eigentlich wollte sie nur ein bisschen am Strand spazieren gehen. Egal.
Die Arme.
Sie lag mit ihrem Bauch auf einem grünen Handtuch und unter ihrem Kopf war ein paar zusammengefaltete Jeans und ein blaues Kopftuch.
Hat sie sich vielleicht gesonnt und ist eingeschlafen und dann verbrannt?
Aber es kommen noch ein paar interessante Fakten dazu. Vielleicht kommst du dann auf eine andere Todesursache. Ihr Alter wurde auf irgendwas zwischen 20 und 49 geschätzt. Also auch wieder total weites Spektrum, aber man geht halt davon aus, dass es halt irgendwie tatsächlich zwischen 25 und 35 war, aber es ist halt echt alles irgendwie möglich. Und sie hatte so rötlich-bräunliche Haare, die in einem Pferdeschwanz mit einem Glitzerhaargummi festgehalten wurden. Und ihre Zehennägel waren pink lackiert. Ein paar ihrer Zähne fehlten, aber anscheinend konnte man trotzdem erkennen, dass ziemlich viel Geld ausgegeben wurde, damit sie ein schönes Lächeln hat. So wie ihre Zähne halt gemacht worden waren, also es hieß halt New York Style, weil, also es wurde halt so viel Geld dafür ausgegeben, dass sowas eigentlich nur in New York gemacht wird, für halt prominentere Leute praktisch. Und das hat halt dann nur dieses reichere Völkchen geschafft in New York. Und ja, also sie hatte anscheinend irgendwie ziemlich viel Geld ausgegeben für ihr Äußerliches. Es sah so aus, als wären ihre Hände in den Boden eingegraben worden. Also fast so, als würde sie sie so zur Brust nehmen und halt gerade einen Push-Up machen. Aber Fun Fact, sie hatte keine Hände und ein Unterarm fehlte ihr auch.
Oh.
Ja. Und anstelle der Hände wurde halt praktisch ein Haufen Blätter und Tannen dorthin gelegt, wo halt sonst ihre Hände waren. Also so ein bisschen in so einem Häufchen an dem.
Da wurde jedermann richtig kreativ.
Ja, die Frau war fast geköpft worden und eine Seite ihres Kopfes wurde mit einer Art Werkzeug zertrümmert. Also, und dieses Köpfen kam halt dadurch, dass sie noch stranguliert wurde. Und das ist schon heftig, wenn du so stranguliert wirst, dass es halt schon fast geköpft. Ja, wir verstehen's. Und an diesem...
Weißt du, an was ich gerade denke? Weißt du, an was
ja,
ich gerade...
Was?
Wenn man mit so einem Draht, ist es Draht oder so... Ein ganz, ganz dünnes Seil und dann so Butterseife oder sowas so durchschneidet so und das geht so ganz, ganz leicht. So stelle ich es mir gerade vor.
Hast du diesen einen Film gesehen? Da kommen immer mal wieder so Abschnitte auf Instagram oder so.
Dieser eine Film?
Also so ein, ich weiß nicht, wie der Film heißt. Es ist echt immer nur so ein Clip, den ich echt häufig erschreckenderweise auf Instagram sehe. Und es ist halt... praktisch ganz viele Leute auf einem Schiff und auf einmal wird so ein Seil, so ein Drahtseil irgendwie und das geht dann durch die Menschenmenge. Es ist...
Nein.
Okay, ja.
Dein Algorithmus ist sehr merkwürdig und ist wahrscheinlich passend zu dir.
Vielleicht. Naja, auf jeden Fall, so habe ich mir das auch vorgestellt. Nicht so nice. Nach ihrem Tod wurde sie sexuell missbraucht und wahrscheinlich mit einem Stück Holz. Unidentifizierte Frau wurde wahrscheinlich ermordet, während sie geschlafen hatte. Sie lag nur auf einer Seite des Handtuchs und das deutete halt darauf hin, dass sie dort nicht alleine war. Man denkt also, dass sie halt dort praktisch mit dem Mörder unterwegs war, dort auf diesem Handtuch lag. Also es war halt in so einer Lichtung praktisch, da waren halt so ein paar Bäume, deswegen auch die Tannennadeln. So war sie halt ein bisschen versteckter und wahrscheinlich hatte sie sich dort hingelegt, um sich irgendwie zu bräunen, ohne dass halt diese Bräunungsstreifen, die, weißt du?
Ja, Tanlines.
Tanlines, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Oder dass halt sowas kommt. Hat sie sich wahrscheinlich dort hingelegt, hat sich halt so ein bisschen frei gemacht, war dort mit dem Mörder. Dann ist sie eingeschlafen und im Schlaf hatte sie dann wahrscheinlich halt auf dem Kopf mit dem Werkzeug.
Weiß man, ob sie danach direkt tot war?
Also man weiß ja, dass sie durch das Werkzeug praktisch umgekommen ist. Und man kann halt nur davon ausgehen. Ich verstehe auch nicht, wieso ihr auf den Kopf geschlagen wurde und wieso sie dann trotzdem fast geköpft wurde. Aber dieser Schlag auf den Kopf hat sie halt umgebracht. Und ich weiß nicht, ob es dann halt praktisch Overkill war oder halt nochmal um sicher zu gehen. Weißt du, aber letzten Endes hat sie halt dieser Schlag auf den Kopf umgebracht.
Okay.
Also ich weiß aber nicht, ob direkt oder ob erst ein bisschen später...
Ja, hat sie was von der Tat mitbekommen, meine ich.
Weiß man nicht. Das weiß man ja nicht so richtig. Okay. Also es gibt keine Zeugen, es gibt kein gar nichts.
Und ja, aber bei der Autopsie kann
ja auch schlecht was dazu sagen.
Ja, aber bei der Autopsie hätte man ja sagen können, ja, dann und dann ist der Todeszeitpunkt gewesen und das damit ist sie umgekommen und erst danach oder davor ist dies und jenes passiert.
Die Verwesung war halt schon so weit fortgeschritten, dass man ja nicht mehr wusste, liegt sie jetzt 10 Tage dort oder 3 Wochen. Und also die Autopsie hat halt praktisch auch dieses Statement gegeben, dass sie halt wahrscheinlich dort geschlafen hat und dann im Schlaf erschlagen wurde.
Okay.
Ja, aber ich weiß nicht, so genau haben die irgendwie auch nichts dazu gesagt. Und ihr Mörder hatte ihr wahrscheinlich beide Hände und einige Zähne entnommen, um ihre Identität zu verstecken. Und das auch erfolgreich, denn bis heute weiß man nicht, wer diese Frau ist. Man nennt sie nur Lady of the Dunes. Die Polizei hat tausende Vermisstenanzeige durchforstet, um diese mysteriöse Lady of the Dunes zu finden. Sie haben bei Zahnärzten nachgefragt und das ganze Gelände nach noch mehr Hinweisen durchforstet. Und sie haben nach Autos geschaut, die an dem Tag dort irgendwie zugelassen waren in der Nähe und alles Mögliche, aber alles erfolglos. Und sie wurde im Oktober 1974 begraben. 1980 wurde sie exhumiert, um neue Hinweise zu finden. Doch erfolglos. Dann wurde sie wieder begraben. Im Jahr 2000 wurde sie nochmal exhumiert, um DNA zu sammeln. Dann wurde sie wieder begraben. Also echt ein paar Mal. Gab noch ein paar Leads in dem Fall. Und mein Favorit ist, dass im Jahr 1987 eine kanadische Frau mit einer Freundin gesprochen hat und der einfach mal random erzählt hat, dass sie gesehen hat, wie ihr Vater um die Zeit circa, in der die Frau gestorben ist, eine Frau erwürgt hatte, halt auch dort in der Nähe. Und die Polizei konnte diese kanadische Frau jedoch nie wieder ausfindig machen. Also das war es dann einfach. Und es wäre halt auch mal einfach so ganz interessant zu wissen, wen der Vater da umgebracht hat. Also egal, ob es jetzt diese Strandfrau ist oder halt irgendeine andere, so wäre vielleicht mal ganz gut zu wissen. Aber na gut, man konnte halt diese kanadische Frau mit dem gestörten Vater irgendwie nie wieder finden. Aber jetzt kommt das Verrückteste. Im August 2015 wurde nämlich spekuliert, dass die Frau ein Extra, also halt so eine Hintergrundperson, auf dem Filmset von Jaws war.
Was?
Jaws, der weiße Hai. Also der Hai-Film.
Aha.
Hast du den gesehen?
Nee.
In dem ersten.
Aha.
Also dass sie dort halt bei so einer, ja, ich erzähl einfach mal. Also Joe Hill, das ist der Sohn von Stephen King, der hat nämlich die Polizei darauf aufmerksam gemacht. Er hatte ein Buch gelesen namens The Skeleton Crew,
Moment, How Amateur Moment, Moment. Sleuths... In dem Film oder in echt jetzt?
Nein, in echt.
Okay.
Der echte Sohn von Stephen King hat die Polizei darauf aufmerksam gemacht.
Aha.
Also dem ist es aufgefallen, weil er hatte ein Buch gelesen, halt How Amateur Sleuths Are Solving America's Coldest Cases, also wie praktisch Leute, die halt nicht irgendwie zur Polizei gehören, sondern einfach nur so Amateure sind, wie sie halt so ein paar Cold Cases in Amerika lösen. Das Buch hatte er gelesen und dadurch hat er von Lady of the Dunes irgendwie erfahren. Die kommt da anscheinend irgendwie im Buch vor. Und er hatte danach zufälligerweise Jaws geschaut und in einer Stelle, vielleicht sagt es unseren Zuhörern was, das ist die 4th of July Szene. Ich weiß leider nicht, was das ist, weil ich habe das nicht so richtig aktiv geschaut, aber darin hatte er eine Frau in einer Menge entdeckt, die genauso eine Jeans anhatte und genauso ein blaues Kopftuch getragen hatte, wie die Sachen, die halt bei der Leiche gefunden wurden, also bei Lady of the Dunes. Also die Frau im Film hatte das gleiche an, wie was alles bei der Leiche gefunden wurde. Und sie hatte auch die gleichen Haare und sah einfach so auch relativ ähnlich aus. Ja, und Jaws wurde zwischen Mai und Oktober 1974 gedreht. Also, und halt auch relativ in der Nähe, wo die Leiche entdeckt wurde. Also ist halt schon möglich, dass es einfach mal die gleiche Frau ist, die halt da im Hintergrund von diesem Film rumläuft.
Ja, aber war sie aktiv bei dem Film beteiligt? Also...
Nein, sie war nicht aktiv beteiligt, sondern es war halt so eine Szene, wo halt ganz, ganz viele Leute irgendwie am Strand stehen und anscheinend zu der Zeit haben sie halt einfach mal so herumgefragt, so, ja, wer hätte denn Lust irgendwie so bei dem Film mitzuwirken, ihr habt nicht viel zu tun, steht einfach hier und schaut irgendwie erschrocken oder so. Also einfach nur so ein paar Extras gesucht, die halt da das Bild ausfüllen, ja. Und vielleicht war sie dann eine davon gewesen.
Okay.
Weil es war halt alles genau um die Zeit und da in der Nähe und die Frau hatte halt auch dieses blaue Kopftuch und die Jeans und alles an, die gleiche Haarfarbe, also.
Okay, ja.
Ja, aber leider wurde daraus auch nichts weiter. Also man hat natürlich keine Namen von den Personen oder irgendwas. Keiner kannte sie und ja, ich kann das ja mal auf Social Media posten. Dieses Bild von der Frau, also aus dem Film und dann halt diese Nachstellung, praktisch wie man denkt, dass ihr Gesicht aussah und alles. Und vielleicht könnt ihr uns ja dann sagen, was ihr davon haltet, ob das sich ähnlich sieht oder nicht. Genau, und 1981 haben Ermittler erfahren, dass eine Frau, die unserem Opfer ähnelt, mit einem Serienmörder namens Whitey Bulger gesehen wurde. Und auch wieder halt alles um die gleiche Zeit und in dem gleichen Ort dort. Und Bulger war auch dafür bekannt, dass er seine Opfer, dass er ihnen die Zähne entfernte und halt als Trophäe behalt.
Bah.
Aber dabei kam leider auch nicht mehr raus und Bulger wurde im Gefängnis in 2018 ermordet. Also noch gar nicht so lange her. Es gab aber nochmal einen Serienmörder und der hatte zugegeben, dass er die Frau sogar umgebracht haben soll. Also er hat gesagt, diese Frau, die dort gefunden wurde, dafür war ich zuständig, ich hab's gemacht. Der leidet aber leider unter paranoider Schizophrenie und deswegen ist das Ganze so ein bisschen fragwürdig und man glaubt halt nicht unbedingt, dass es stimmt. Aber immerhin hat er auch einige Bilder von nackten Frauen gemalt, die halt auf ihren Bäuchen liegen, ohne Hände und
immerhin.
Hat das einfach bei der Polizei geschickt, also ist ja schon mal etwas, aber daraus wurde halt auch nichts mehr. Und deswegen ist der Fall halt immer noch einfach ungelöst, weil es gibt halt, es ist halt so ein krasser Fall irgendwie, dass diese Frau einfach dort so im Gebüsch halt liegt, so als hätte sie sich dort einfach nur kurz zum Sonnen hingelegt, aber ihr fehlen halt so Zähne und Hände und alles Mögliche. Und schau mal, die lag dort, also ich finde ja 10 Tage schon viel, aber dass sie vielleicht 3 Wochen lang dort lag und so unentdeckt wurde, also halt nicht entdeckt wurde.
Ja, schon komisch.
Ist halt schon auch eine echt lange Zeit.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, das war es halt dazu auch schon leider von meiner Seite. Und ja, wie gesagt, man weiß nicht, wer die Frau ist oder was passiert ist, aber halt 2014 hat sie nochmal einen neuen Sarg bekommen, der wurde ihr spendiert. Also wurde sie halt nochmal ein drittes Mal exhumiert und wieder beerdigt, ja.
Okay.
Ich weiß ja, also eigentlich magst du ja auch solche ungelösten Fälle nicht. Aber gerade mit dem Mysteriösen dachte ich, das passt ganz gut. Vor allem, ich finde es halt auch schon ziemlich mysteriös, wenn man keine Hände und keine Unterarme mehr hat.
Ich finde es auch so mysteriös, weil sie halt eventuell in einem Film mitgespielt hat.
Ja. Und also ich kann es dir später mal zeigen. Es ist halt echt so, es ist schon ziemlich ähnlich.
Und dass der Sohn von Stephen King darauf gekommen ist, das finde ich am meisten so crazy. Naja.
Ja, und dass er halt echt einfach so dieses Buch liest, so ja, wie irgendwie so random Leute halt so Fälle lösen und dann er so, oh, by the way, ich habe jetzt mal so einen Fall gelöst. Oder halt nicht gelöst, aber halt.
Ich hatte da eine Idee.
Schade, dass sie nicht mehr Daten gesammelt haben von dem Filmset oder so. Vor allem, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass sie dort alleine war. Vielleicht ist dann der Mörder irgendwie auch im Bild, weißt du?
Ja.
Weil es wird ja gesagt, dass sie dort nicht alleine lag, sondern dass sie halt zu zweit lag mit jemandem und dann vielleicht ist sie da mit dem Mörder unterwegs und man muss halt mal so ein bisschen genauer den Film anschauen. Also Leute, haltet euch ran, schaut Jaws fleißig und vielleicht findet ihr ja noch den Mörder von der guten Lady of the Dunes. Wäre schon cool.
Ja, okay. Dann war das dein Fall.
Okay. Das war mein Fall, da war dein Fall.
Und dann war es das mit der Folge.
Ja, schnell ist es schon wieder vorbei.
Ich glaube, die ging ziemlich lange.
Aber dazwischen hatten wir ja noch die längere Unterbrechung mit dem Schreck meines Lebens. Dazu noch ganz kurz.
Ich bin dafür, dass wir es
drin lassen. Ja, okay, können wir machen.
Also nicht, wie ich jetzt hier 5 Minuten am Stück gelacht habe.
Es ist halt einfach nur, wie ich mich erschrecke.
Ja, also nicht, wie ich 5 Minuten am Stück gelacht habe, sondern vielleicht nur so 3 Sekunden oder 4. Ja, ich finde jetzt meine Lache nicht so toll, als dass wir den Leuten, Gott, die werden wahrscheinlich einen Hörsturz bekommen.
Die Leute finden sie ansteckend.
Ja, das freut mich.
Süß. Ja. Ja, vielleicht ganz kurze Erklärung dann, weil wir es drin lassen. Ich nehme in meiner Wohnung auf und mein Freund kam spontan vorbei und kam halt total mucksmäuschenstill in die Wohnung rein und so wie ich sitze, habe ich halt die Tür rechts neben mir, also direkt so im Augenwinkel und ich sehe einfach nur, dass die Tür auf einmal offen ist und dass da einer steht und ich habe mich so erschrocken, mein Herz hat gerast, ich schwitze immer noch, es ist echt anders krank. Und was mir nämlich die letzten Woche, was mir die letzten Wochen häufiger passiert ist, ist, dass ich den Schlüssel draußen habe stecken lassen.
Was?
Aus Versehen. Ja, ich schließe auf und lasse die Schlüssel aus Versehen drin und ziehe einfach nur die Tür zu.
Oh Gott.
Und das ist mir jetzt schon mehrmals. Es passiert mir halt über Nacht eigentlich nur.
Oh.
Wer lässt mich alleine wohnen? So, ruft die Polizei. Ich schlafe halt hier echt mit dem Schlüssel einfach drin. Also die Leute müssten einfach nur den Schlüssel kurz drehen und dann wären sie schon direkt hier drin.
Oh Gott im Himmel.
Und anfangs habe ich mich noch schlecht gefühlt, weil ich nicht abschließe. Aber das ist halt ein neues Level von Blödheit.
Ja, okay. Dann
okay.
Möchtest du jetzt die Formalitäten machen oder auch nicht?
Du weißt, ich mache das so ungerne, weil später kriege ich wieder Hasskommentare.
Okay, also folgt uns auf Spotify, iTunes, Deezer, nein, andersrum. Folgt uns auf Instagram.
Egal.
Nee, folgt uns auf.
Hört uns auf Instagram, Facebook, Twitter.
Nein.
Folgt uns, ich würde sagen, das passt.
Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Abonniert uns auf Spotify, iTunes, dieser Audio Now, überall, wo es halt Podcasts gibt, da, wo ihr eh schon hört. Und wenn es euch da gefällt, dann bleibt auch da.
Und lasst uns gute Kommentare da, Leute. Ja, oder auch schlechte, wie ihr möchtet. Aber wir freuen uns natürlich mehr über die guten. Wir freuen uns total, uns mit euch zu unterhalten. Wir kriegen in letzter Zeit wieder so viele liebe Nachrichten und das freut uns so mega. Richtig schön.
Ja, ja. Auch die Kommentare, wenn ihr was wisst zu den Fällen oder auch mir hat einer geholfen. Ich hab's schon wieder vergessen, wie dieser Döner heißt, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe.
Schwarma.
Schwarma.
Oder? Schwarma?
Schwarma. Bestimmt wird es nicht so ausgesprochen.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Aber doch, irgendwie sowas. Ja. Also, wenn ihr, egal zu welchem Thema, wenn ihr was zu sagen habt, schreibt uns gerne. Wir tauschen uns gerne mit euch aus.
Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis in 2 Wochen am Montag. Mit 2 Ländlefällen. Genau.
2 Ländlefällen, wir versprechen es euch.
Ja. Okay.
Also.
Tschüss.
Dann, bis dann. Ciao.